Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Die Fastenzeit hat begonnen. Sie soll eine Zeit der Einkehr sein, wobei dieses Einkehren vielerlei Gesichter haben kann, vom ausführlichen Exerzitientagen im Kloster bis hin zu diesem kleinen Moment, wenn man die Schwelle einer Kirchtür überschreitet und das Innere einfach mal auf sich einwirken lässt. Und genau darum soll es heute gehen, hier in Domradio Reisen. Wir stellen Kirchen vor, große und kleine, die man betreten kann. Und wir fragen nach, was einen da eigentlich umfängt, wenn man eine Kirchenschwelle übertritt. Mein Name ist Stefan Quielitz. Schön, dass Sie an diesem Freitag zuhören. Domradio Reisen über die Faszination sakraler Architektur. Wer sich in Paris in das Auto setzt und ungefähr 90 Kilometer in südwestlicher Richtung fährt, der kommt irgendwann nach Chartres. Chartres, das ist ein hübscher Provinzort mit einer liebevoll restaurierten Altstadt in einer fruchtbaren Ebene gelegen und inmitten von Weizenfeldern sieht man schon von weitem das Wahrzeichen der Stadt, die berühmte Kathedrale von Chartres, die gotische Kathedrale schlechthin.
Majestätisch zeichnet sich ihre Silhouette vom Horizont ab. Ihre Türme streben nach oben, dem Himmel entgegen. Die Keimzelle der Kathedrale von Chartres aber liegt tief unter der Erde, in der Krypta. Denn hier unten wurden durch die Jahrhunderte hinweg die kostbaren Reliquien aufbewahrt.
Zum Beispiel hat man hier den Schleier aufgehoben, den Maria bei der Geburt Jesu getragen haben soll. Hier unten hat diese Hauptreliquie von Chartres den großen Brand von 1194 überlebt. Und das heißt, ohne diesen unterirdischen Raum hätte es wohl auch die Kirche oben nicht gegeben. Denn wozu hätte ein Neubau ohne Reliquien gut sein sollen? Die große Kathedrale da oben ist ja im Grunde nichts anderes als ein riesen Reliquienschein für den Marienschleier.
Schon seit langem wird der Schleier oben in der Kirche präsentiert. Aber Gilles Fresson vom Rektorat der grandiosen gotischen Kathedrale beginnt seine Führungen trotzdem gerne in der Tiefe. Denn auch die Pilger im Mittelalter mussten zunächst Unterkirche und Krypta durchqueren, bevor sie ihre Wallfahrt oben in der Kathedrale zu Ende bringen konnten.
Die Krypta diente dazu, den Gläubigen vorzubereiten. Hier sollte er sich an seine Taufe erinnern. Und wenn er seine Taufe erneuert hatte, konnte er hochsteigen in die Gemeinschaft der Gläubigen und an der Messe teilnehmen. Es ist also von hoher Symbolkraft, dass am Ende des Krypta-Rundgangs, am Ende der Pilgerfahrt, dieser Taufstein steht.
Oben erwartete die Pilger dann ein geradezu himmlisches Licht. Schon im 13. Jahrhundert gab es hier mehr als 170 farbige Glasfenster. Das Besondere, über 80% dieser Fenster haben sämtliche Kriege und Revolutionen überstanden. Und so bilden insgesamt 2500 Quadratmeter originale Glaskunst aus dem Mittelalter heute das weltweit größte Ensemble seiner Art. Mit einem außergewöhnlichen Glanzstück.
Notre-Dame de la Belle Verrière ist eines der bekanntesten Glasfenster der Welt. Diese Madonnendarstellung hat eine ganz erstaunliche Ausstrahlungskraft. Sie ist in dem sogenannten Blau von Chartres gestaltet, ein besonders reines, strahlendes Blau. Und dieses Blau lässt die Maria aus der Mitte des Fensters herausleuchten.
Um sie herum Szenen aus dem Marienleben, als großer Kommentar, der noch einmal ganz klar die Rolle der Madonna in Glauben und Kirchen betonen sollte, erklärt Gilles Fresson.
Und schließlich die Engel, die Maria umgeben und die daran erinnern, was Maria da in ihren Händen hält, die Gegenwart Gottes. Maria ist von einer Art Schloss umgeben und diese Architektur unterstreicht, Maria ist das wichtigste Gesicht der Kirche. Sie ist die Kirche.
Und ihr, also der Maria, ist dieses Kleinod gotischer Baukunst ja auch gewidmet. Sein voller Name lautet Notre-Dame de Chartres. Was den ein oder anderen Besucher erstaunen dürfte, ist,
dass die gotische Kathedrale, obwohl das ja die Architektur des Lichtes ist, sehr dunkel ist. Und wir werden auch gleich feststellen, warum. Denn die Obergadenfenster sind total verschwärzt durch die Korrosion des mittelalterlichen Glases. Die ganzen Pfeiler, der ganze Innenraum ist verschwärzt, nicht nur durch Kerzenrauch, sondern auch dadurch, dass die Touristen ja gar nicht mehr die Schuhe ausziehen. Wir tragen den ganzen Schmutz hinein. Mit der Feuchtigkeit des Abends verbindet sich das, setzt sich auf dem Stein ab und bildet eine dicke, feste, schwarze Schmutzschicht.
Und diese schwarze Schmutzschicht allerdings soll bis zum Jahr 2014 völlig verschwunden sein, sagt Kunsthistorikerin Félicité Choulat-Lagier. Eine Schönheitsoperation, die den Raumeindruck in der Kathedrale völlig verändern wird. An die Stelle geheimnisvollen Dunkels wird lichtes Hell treten, so wie damals im 13. Jahrhundert. Im Chorraum kann man schon heute ahnen, wie das einmal aussehen wird.
Dieser Chorraum wurde, was den oberen Teil betrifft, vor wenigen Monaten gesäubert. Und wir haben jetzt wieder diese original-ockerweiß-weiße Fassung des Steines. Das Gewölbe scheint noch viel höher, als es in Wirklichkeit ist, zwischen 34 und 37 Meter. Der obere Teil zeigt auch die 12 Meter hohen Chorfenster. Der untere Teil ist noch nicht restauriert, weil nämlich dieser Teil des Chorraumes im 18. Jahrhundert von den Domherren selber umgebaut wurde, mit Victor Luyt als Architekten. Und da gibt es viel Bemalung, die aussieht wie Marmor. Dann gibt es Marmor, Treppen, Stuckbilder und diese Kassetten in den Arkadenböden, die sind vergoldet gewesen. Das heißt, es gibt so viele unterschiedliche Schritte, die hier unternommen werden müssen. Da müssen unterschiedliche Handwerksgilden auch herangezogen werden, dass es eben noch eine Weile braucht, bis man sich da abgesprochen hat. Und diese Vorhänge, die da hinten so schön blau aussehen, da wird man denken, das ist Marienblau. Nein, das kommt von der Französischen Revolution. Da ist ein Farbanstrich von der Französischen Revolution. Und jetzt fragt man sich, wie weit gehen wir bei der Restaurierung zurück? Lässt man das? Legt man dieses Blau frei? Oder nimmt man dieses Blau weg und macht diese alte Marmorbemalung drunter wieder sichtbar?
Kommendes Jahr 2014 werden wir wissen, wie weit man in Chartres bei den Restaurierungsarbeiten zurückgegangen ist in die Jahrhunderte. Hilde Reginita war dort für das Domradio. Domradio Reisen über die Faszination und die Ausstrahlung von Kirchenräumen. Was ist das Besondere an sakraler Architektur? Ein ganz besonderer Tag jedenfalls ist heute und morgen in Münster, denn dort wird nach langer Renovierungszeit der Dom St. Paulus wieder eröffnet. Das ist auch ein Anlass mit für diese Sendung. Und am Telefon ist jetzt der Dompropst von Münster, Josef Alfers. Ich grüße Sie.
Ja, danke schön.
Das war ja schon sehr ungewöhnlich für die Münsteraner, dass ihr Dom 470 lange Tage komplett geschlossen war. Wie schmerzlich war das denn?
Das war für die Münsteraner sehr schmerzlich. Das war für das Kapitel schmerzlich und auch für mich, weil wir immer gehofft hatten, wir könnten eine Renovierung in Abschnitten durchführen. Es stellte sich aber sehr bald heraus, dass das nicht möglich war. Es wäre kein gottesdienstliches Leben in einem halb geschlossenen Dom möglich gewesen und die Kosten wären dann in die Höhe geschossen. Ich habe aber überall gemerkt, dass die Münsteraner sich sehr stark mit ihrem Dom identifizieren, auch die Münsterländer. Denn immer wurde gefragt, musste das sein und wie lange dauert es denn noch?
Morgen dann die Wiedereröffnung des St. Paulus-Domes mit einer feierlichen Pontifikalvesper. Aber auch heute, Freitagvormittag schon, sind die Pforten des Domes geöffnet, so mal ganz ohne Bänke und die komplette Ausstattung. Was sieht denn der Besucher? Was wurde denn renoviert und restauriert?
Ja, der Besucher wird längst nicht alles sehen. Renoviert wurde zunächst das Dach. Das war der äußere Anlass dafür, dass wir die Renovation in Anspruch genommen haben. Wir haben ja ein Kupferdach und das Kupferdach, die Platten lösten sich nach langer Zeit. Das war ja das Dach, das nach dem Krieg aufgebracht worden ist. Und das war gefährlich und deshalb mussten wir handeln. Und das haben wir zuerst in Ordnung gebracht. Dann hatten wir vieles, was an Installationen auch in einem solchen Gebäude verlegt ist, das war inzwischen veraltet, verrottet und auch abgängig. Angefangen von der Beleuchtung bis zur Beschallung bis hin zu der gesamten Elektroinstallation, das war abgängig. Auch der Brandschutz war dringend erneuerungsbedürftig und wir mussten auch neue Möglichkeiten für den Brand schaffen. Das ist das Äußere. Das sieht man eigentlich nur bei der Beleuchtung. Die Beleuchtung ist völlig verändert. Wir haben ein ganz neues Beleuchtungskonzept. in dem der Dom als Ganzes, als Bauwerk von seiner Architektur her zur Sprache kommt. In der Vergangenheit hatten wir die erste Beleuchtung nach dem Krieg und die beleuchtete eigentlich nur das untere Drittel des Domes. Und alles andere war abgeschnitten und dunkel. Und jetzt auf einmal werden die Leute sehen, dass der ganze Dom zur Sprache kommt. Das ist das, was man äußerlich sieht. Vielleicht noch eine andere Geschichte. Wir haben diesmal uns auch entschieden, einen Zugang zur Bischofsgrablege zu schaffen. Die Bischofsgrablege befand sich unter dem Westchor, befindet sich auch noch unter dem Westchor, war aber für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Und unser Wunsch war es, dass auch Gläubige aus dem Bistum an die Gräber der Bischöfe herantreten können. Und das haben wir durch einen Zugang geschaffen, der es den einzelnen Gläubigen ermöglicht, auch an der Stelle zu verweilen, an der unsere Diözesanbischöfe ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Das sind so äußerlich die Dinge. Und dann ist der Dom natürlich durch die Behandlung, ist der Münsterländer Sandstein wieder gereinigt worden. Und er ist jetzt schon auch bei Taglicht ohne die Beleuchtung sehr, sehr schön hell geworden.
Wenn Sie vorab gesagt haben, dass der Dom zu Münster eine ganz neue Ausstrahlung haben, dann meinen Sie sicherlich damit das Licht und auch die Wände. Aber mal anders gefragt, was hat er denn überhaupt für eine Ausstrahlung?
Ich merke das vor allen Dingen jetzt, während der Zeit, in der Dom geschlossen ist, in der wir unseren Gottesdienst in einer sehr schönen hochgotischen Kirche über Wasser gefeiert haben, dann fehlte den Leuten der Dom, nicht nur von seiner Größe her, sondern die Münsteraner sind mit ihrem Dom verwachsen. Die Münsteraner haben ihren Dom ganz neu aufbauen müssen nach dem Krieg. Man merkt, der Dom ist wirklich ein geistlicher Mittelpunkt. Wir haben in unserem Dom das Grab unseres seligen Kardinals von Galen. Und unser Dom ist bei der Wiedereröffnung damals schon so gestaltet worden, dass man eigentlich die theologische Konzeption der Kirche und auch der Liturgie, die sich dann eigentlich erst im Konzil herauskristallisiert hat, dass diese liturgische Konzeption den Dom bestimmt. Der Altar in der Mitte, der rundherum alle Mitwirkenden, die ja wirklich elementare Teile der Liturgie sind, des Vollzugs, ist ja nicht nur der Klerus, es sind die mitwirkenden Sänger, es sind die Klarissenschwestern, die da sind, es sind die Gläubigen, die den Altar wirklich als Circumstantes umstehen. Und das gibt unserem Dom auch, glaube ich, eine besondere Möglichkeit, lebendige Liturgie zu feiern. Das ist das, was ausstrahlt.
Und das trotz seines hohen Alters. Er wird ja schon seit fast 750 Jahren als Kirchenraum genutzt. Welche Bedeutung hat denn für Sie überhaupt ein Kirchenraum gerade in unserer Zeit? Sie kommen ja auch mit den Menschen fast täglich ins Gespräch und auch mit den Besuchern, die nun mal so hereinhuschen in die Kirche.
Der Münstersche Dom ist nicht so frequentiert von Besuchern wie zum Beispiel der Kölner Dom, ne? Der also viel, viel mehr Besucher aufweist. Aber fast alle, die nach Münster kommen, sowohl die Münsterländer, die mal einen Besuch in Münster machen, die etwas in Münster zu erledigen haben, wie auch Touristenbesucher kommen in den Dom und spüren in unserem Dom sehr deutlich, das ist ein Ort der Stille, es ist ein Ort des Gebetes. Sie sehen im Dom auch Menschen, die ganz still werden, die beten. Und seine besondere Bedeutung hat der Dom natürlich dann, wenn die besonderen Liturgien gefeiert werden. Zum Beispiel der Aschermittwochsgottesdienst. Da ist bei uns in der Vergangenheit, wenn wir im Dom waren, der Dom voll. Und die Leute sind uns jetzt sogar in die Überwasserkirche gefolgt und wir hatten einen wunderschönen Aschermittwochsgottesdienst, in dem wir spüren, wir sind jetzt versammelt als eine Gemeinde, die auf den lebendigen Gott bezogen ist. Ich denke, ein sakrales Gebäude kann das ausstrahlen und wir glauben, unser Dom strahlt das aus.
Und das wird er sicherlich auch morgen am Samstag tun, um 15 Uhr, wenn Sie mit einer feierlichen Pontifikalvesper ihn wieder eröffnen. Und ab dann finden alle Gottesdienste wieder im Dom statt, zur Beruhigung der Münsteraner.
Ja, alle Gottesdienste finden wieder im Dom statt und das normale Leben wird sich im Dom wieder einpendeln. Davon gehen wir aus und da bin ich auch ganz sicher.
Herzlichen Dank, Dompropst Josef Alfers. Er ist der Dompropst von Münster und morgen kann er seinen Dom wieder richtig benutzen. Vielen Dank.
Ja, Dankeschön.
Domradio Reisen, verwunschene grüne Täler, gewaltige nebelumwobene Cliffs und die verwitterten Gemäuer uralter Burgen, Kirchen und Kultstätten, Das alles ist die felsige Halbinsel Cornwall. Sie ist ein wahrhaft mystischer Ort. Seit der Altsteinzeit ist Cornwall von Menschen besiedelt. Der legendäre König Artus soll hier geboren worden sein. Nicht ganz so alt, aber genauso beeindruckend sind die zahlreichen Kirchen Cornwalls, die seit der Christianisierung im 5. Jahrhundert gebaut wurden. Alexandra Gondorf hat sich die älteste Kirche Cornwalls, die St. Patrick's Church in Bodmin, angeschaut. Und sie hat dort einen ganz besonderen Menschen getroffen.
John Blake.
Mein Name ist John Blake. Ich singe im Chor und ich bin Glockenläuter. Wir haben ein Team aus 12 Leuten und 8 Glocken, die wir läuten müssen.
Diese 8 Glocken läutet John Blake aber nicht in irgendeiner Kirche Cornwalls. Auch wenn der kleine Ort Bodmin selbst mit seinen grauen Häuschen auf den ersten Blick nicht gerade zu den Top-Sehenswürdigkeiten Cornwalls gezählt werden müsste, ist seine Kirche doch etwas ganz Besonderes.
Es ist die größte Kirche hier in Cornwall. Sie wurde zwischen 1469 und 1472 gebaut und ist dem heiligen St. Patrick gewidmet. Der war der Sohn eines walisischen Königs, konvertierte zum Christentum, ließ sich in Wales theologisch ausbilden, reiste erst nach Padstow im Norden Cornwalls und gründete dann diese Gemeinde in Bodmin.
Durch die Gründung des benediktinischen Klosters und seine Missionsreisen gilt St. Patrick als Baumeister der keltischen Kirche im Westen. Und auch nach seinem Tod blieb Bodmin bis ins 15. Jahrhundert das religiöse Zentrum des kornischen Westens. Denn auch wenn mehrere Kirchen in Cornwall seinen Namen tragen, hatte die St. Patrick's Church in Bodmin zumindest die meiste Zeit eine ganz besondere Verbindung zu ihrem Gründungsvater.
Wir haben hier eine Reliquie, die einmal einige Knochen von St. Patrick enthalten hat. Sie ist immer noch da, in der Nordwand. Im 12. Jahrhundert, als wir ein großes Kloster auf der anderen Straßenseite hatten, hat sich einer der Mönche mit dem Prior gestritten, nahm die Reliquie und brachte sie ins Kloster Saint-Mien in Frankreich. Sie wurde dann unter König Henry II. Zurückgebracht, aber dann wieder gestohlen. Ich glaube, das war 1993, als Leute in die Kirche eingebrochen sind. Aber man hat sie noch schnell genug aus den Feldern des Yorkshire Moors bergen können.
In a field on the North Yorkshire Moors.
Diese abenteuerliche Geschichte macht den tatsächlichen Reliquienschrein von St. Patrick, der in der Vergangenheit große Pilgerscharen nach Bodmin lockte, natürlich noch einmal doppelt so interessant. Doch nicht nur aus diesem Grund lohnt sich ein Besuch der Pfarrkirche St. Patrick. Denn auch wenn der jetzige Kirchbau aus dem 15. Jahrhundert stammt, dadurch, dass die Kirche mehrmals zerstört, wieder aufgebaut und restauriert wurde, kann man Elemente aus vielen Stilepochen finden. Neben den typisch kornischen Pfeilern der Spätgotik bestehen Teile des Kirchturms so noch aus Mauerwerk aus romanischer Zeit und die bunten Glasfenster stammen wiederum aus elisabethanischer Zeit. Besonders stolz ist man auf den normannischen Taufstein aus dem 12. Jahrhundert. Dieser blieb glücklicherweise von allen folgenden Restaurierungsmaßnahmen verschont und kann auch in seiner ursprünglichen Form mit verschnörkelten Ornamenten und der symbolischen Darstellung von Gut und Böse verziert bestaut werden. Und es gibt in St. Patrick noch mehr zu sehen. Die Kirche ist regelmäßiger Gastgeber für Ausstellungen lokaler Künstler und so stehen neben den Kirchenbänken zahllose Holzstaffeleien mit bunten Landschaftsmotiven und Szenen aus dem kornischen Alltag. Die müssen allerdings immer sonntags an die Seite geschafft werden, denn vor allem ist St. Patrick ja ein Gotteshaus der anglikanischen Kirche, der 50% der englischen Bevölkerung angehören. Doch das ist in Cornwall ein bisschen anders.
Im 18. Jahrhundert gründete John Wesley die methodistische Kirche. Er ist sehr populär in unserer Region und es gibt hier viele methodistische Kirchen. Jedes Dorf hat eine. Die gibt es hier mehr als anglikanische Kirchen. Dann haben wir noch ein paar baptistische und römisch-katholische Kirchen in den größeren Städten.
Die 1% der Angehörigen der methodistischen Kirche in England scheinen sich also zum größten Teil aus den immer etwas eigensinnigen Kornesen zusammenzusetzen. Doch ein Problem haben alle Kirchen Cornwalls, das auch hierzulande bekannt ist. Immer weniger junge Menschen kommen überhaupt in die Kirche. John Blake erinnert sich.
Es war nicht immer so. Ich verbrachte meine Kindheit als Chorjunge in dieser Kirche und als ich 16 war, wollte ich noch immer kommen. Aber ich glaube, dass das alles nicht mehr so interessant für die Kinder heute ist. Es war immer etwas Besonderes, aber heute ist so viel los. Autos, Boote, das Segeln, die Kinder spielen Fußball. Es gibt so viele Ablenkungen. Es gab mal einen Versuch, die Gebetsbücher zu aktualisieren, aber ich glaube, das kann diesen Effekt auch nicht aufhalten.
Auch wenn die Mitgliederzahlen schrumpfen, Cornwall läuft noch lange nicht Gefahr, dass seine Kirchen den Touristen als Relikte einer vergangenen Zeit begegnen. Die lebendige Pfarrkirche St. Patrick in Bodmin, aber auch unzählige weitere Kirchen in der Grafschaft, laden somit auch weiterhin dazu ein, architektonische Zeitreisen zu begehen oder einfach besinnliche Stunden im Urlaub zu verleben.
Also schauen Sie mal vorbei, wenn Sie in Cornwall sind. In Bodmin steht Cornwalls größte Kirche. Und gleich geht's hier in Domradio Reisen in die Natur. Mitten in der Eifel steht oder besser wächst dort eine Naturkathedrale. In Domradio Reisen betreten wir heute Kirchenräume und fragen, was macht die Faszination solcher Räume aus? Aber muss man unbedingt Kirchbauten betreten? Gott ist schließlich überall, auch in der Natur. Davon ist jedenfalls Pater Pankratius Kebekus überzeugt. Er ist Salvatorianer und lebt im Kloster Steinfeld in der Eifel. Die malerische Klosteranlage liegt mitten in einer saftig grünen Landschaft, umgeben von alten Bäumen und Wäldern. Und der Klostergarten ist nicht nur ein Garten. Pater Pankratius hat ihn verwandelt.
Ja, hier sind wir jetzt im ehemaligen Konventsgarten, der aber leider ganz verkommen war. Ich habe den aus der Mitte alles herausgehauen und mit Rhododendron neu bepflanzt, den Mund auch funktionstüchtig gemacht. Außen sind die Bäume stehen geblieben. War mal eine Gruppe hier aus Münster und sie blieben stehen, war ganz angetan und meinten, ach, das ist ja richtig wie eine Naturkathedrale.
Die Idee einer Naturkathedrale hat Pater Pankratius sofort gefallen. Der leidenschaftliche Hobbygärtner hat daraufhin eine große Rasenfläche angelegt, die Wiese mit Rhododendron bepflanzt und die Bäume gefällt. Drumherum ließ er die Bäume stehen. Große alte Tannen umgeben nun die Wiese, wie die Säulen einer Kirche. In der Mitte der Naturkirche steht ein Brunnen, der von weitem fast wie ein Altar aussieht. Verstärkt wird der Eindruck einer Kirche dadurch, dass an jeder Tanne bronzene Bilder mit Szenen des Kreuzweges hängen.
Die Kreuzwegstationen hängen jetzt rundherum um diesen Garten immer an den Bäumen. Am jedem zweiten oder dritten Baum, je nachdem. Dass man auch tagsüber hier Anregung bekommt zum Beten.
Nicht nur der Kreuzweg, auch die liebevoll angelegten Ecken mit Kreuz und Bepflanzung laden den Besucher ein, zu verweilen und der Natur zu lauschen.
Und wenn Naturkathedrale, wir sind einfach Heiliger da drin sein, jetzt hängen da geschnitzte Figuren von Maria und Josef.
Dank der Sammelleidenschaft von Pater Pankratius hat hier so manches verstaubte, fast vergessene Stück wieder einen neuen Platz bekommen. Zu jeder Figur und zu jedem Stein oder Kreuz im Garten weiß er eine Geschichte.
Das hat der Bruder Georg, der ist in Köln, der war früher hier. Ja, ich habe so ein großes Kreuz, darf ich dir das bringen? Da willst du das denn bringen, großes Kreuz? Ja, die Leute, ich habe Bekannte, die machen das. Ne? Oder Christus da dran, der hatte keinen Kopf und da fehlte manches. Und deswegen lag das erst darum und gesagt, aus Köln hingeschleppt.
Im Kloster hat Pater Pankratius schließlich einen passenden Jesuskopf organisiert und ihn mit dem Korpus verbunden. Nun hängt das reparierte Kreuz in einem stillen Winkel der Naturkirche, einer ganz und gar ökologischen Kirche, die täglich wächst, bewohnt wird von Tieren, sich verändert und dabei immer lebendig ist.
Sabine Gründler hat mit Pater Pankratius den Klostergarten von Kloster Steinfeld in der Eifel betreten. Dieser Garten ist zu einer Naturkathedrale geworden.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Wie immer in Domradio Reisen zum Ende der ersten Stunde unsere Rubrik Sehnsucht. Diesmal führt sie aber nicht in die Ferne oder aber irgendwie dann doch. Jedenfalls passt dieser Song gut in diese Sendung über Kirchenräume und ist zudem ganz aktuell. Ave Maris Della von Die Priester und Moika Erdmann mit dem Titel sind die drei gestern Abend beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest angetreten. Für die Reise nach Malmö hat es nicht gereicht. Aber von den Anrufern haben sie immerhin 7 von 12 Punkten erhalten. Und wenn sie mitsingen wollen, der Text zum Song ist auch im Gotteslob zu finden. Daniel Hauser stellt die drei Sänger vor.
Die Jugendstilkirche der Abtei Schweikelberg in Niederbayern ist sein Zuhause. Rabanus Petri ist dort der Abt. Ursprünglich kommt er aus dem Stammkloster der Benediktiner in St. Ottilien am Ammersee. Dort ist heute sein Sangeskollege Pater Vianney Meister der Chefkantor der Mönchsschola. Der oberste Benediktiner, Abt Primas Notker Wolf, hat seine beiden Ordensbrüder mit dem Programmdirektor des österreichischen Radio Maria zusammengebracht, Andreas Schätzle. Ziel war es, nach englischem Vorbild die Kirche in die Charts zu bringen. Das Debütalbum Spiritus Dei landete prompt auch unter den ersten 20 in Deutschland, vorwiegend mit Neuinterpretationen bekannter Pop-Hits. Beim Nachfolger Rex Gloriae geht es jetzt sakraler zu. Man meint, die weitläufigen Räume der Klosterkirchen zu hören, lateinische Texte, gestützt von orchestralen Arrangements wie in der Filmmusik. Für den Eurovision Song Contest haben die Priester einen Marienhymnus aus dem Stundengebet der Kirche genommen, Ave Maris Stella, Meerstern sei gegrüßt, gemeinsam mit der Opernsängerin Meutzer Erdmann, die Priester.
Domradio Reisen. Im belgischen St. Vith finden im Abstand von einigen Jahren immer Passionsspiele statt. Das ganz normale Gemeindeleben übers Jahr, das findet statt in der neoromanischen Pfarrkirche, die dem Stadtpatron, dem heiligen Vitus, gewidmet ist. Matthias Friebe hat diese Kirche und zu einem Gottesdienst einmal besucht.
Abendmesse in der Pfarrkirche St. Vitus im ostbelgischen St. Vith. Gut gefüllt sind die Bänke der mehrschiffigen großen Kirche. Und das ist hier regelmäßig so, sagt Stadtschäfer Herbert Grommers.
Man nennt das ja auch dann die Eifelkathedrale, wie man sagt. Da sind 700 Sitzplätze drin. Und ich denke, mit dem Priestermangel jetzt zum Beispiel, da sieht man wirklich ganz gut. Das hat so eine Zentrumsfunktion. Und da ist zum Beispiel am Sonntagmorgen ist die Kirche dann noch voll.
Bewegte Zeiten liegen hinter der Pfarrkirche, die eine lange Geschichte hat. Bereits im Jahr 1131 wurde die Kirche zum ersten Mal erwähnt. Im 15. Jahrhundert erfolgte ein weitgehender Neubau von Langhaus und Chor, doch dieser dreischiffige Hallenbau wurde im Laufe der Zeit baufällig. So entschloss man sich für die zudem stark wachsende Gemeinde zu einem weiteren Neubau zwischen 1907 und 1909, in der aber der Turm und der Chor erhalten bleiben konnten. Doch auch dieser Kirche war keine lange Zeit vergönnt, wie der Dächern von St. Vith, Jean Polen, erinnert.
1944 ist zweimal ein Angriff auf die Stadt gewesen. Im August die Hälfte der Kirche zerstört, zweiter Weihnachtstag komplett. Ich glaube, 8 Häuser sind stehen geblieben. Und dann hat man die Ruinen nachher komplett mit der Stadt abgerissen und sich für einen Neubau entschieden.
Bereits der dritte Neubau der Pfarrkirche von St. Vith. Im neoromanischen Stil wurde eine große Kirche errichtet, die sich auf einem kreuzförmigen Grundriss erhebt, mit einem an eine Basilika erinnernden Hauptschiff.
Dieses Modell passt so etwas zu Echternach, zu so einer Kathedrale, zu einer Basilika. Und auch der Stein ist hier aus dieser Gegend.
Wer durch das Hauptportal die Kirche betritt, steht zunächst unter der sehr tief herunterragenden Orgelempore. Niedrig und dunkel, beinahe niederdrückend wirkt dieser Eingang. Genau das hat der Architekt so gewollt. In Demut soll der Mensch vor Gott treten. Geht man wenige Schritte weiter vor, erstreckt sich der große basilikale Kirchenraum, in dem man in der gesamten Architektur Hinweise für eine Auferstehungssymbolik findet.
Das soll ja eine Auferstehungskirche sein, weil der Ort am Boden lag und die Bevölkerung hat sich nicht kleinkriegen lassen, sondern hat sich wieder aufgerappelt und die Kirche ist das auch.
Ganz markantes Zeichen für diese Auferstehungssymbolik ist das monumentale, mehrere Meter große, geschnitzte Kreuz, das über dem Altar hängt und eigentlich ohne Kreuzesbalken auskommen sollte.
Die Bevölkerung hat immer gewünscht, dass ein Kreuzesbalken dahinter wäre, aber der Christus sollte eigentlich der Auferstandene sein. Und die Kirche ist so ein Zeichen dieser Belebung nach dem Krieg, nach der Zerstörung.
Hinter dem Kreuz in der Apsis des Chores sind 7 schmale und hohe Nischen ausgespart. Sie stehen für die 7 Sakramente. Und noch etwas fällt dem Gottesdienstbesucher direkt auf. Über dem Altar findet sich eine riesige geometrische Zeichnung auf ultramarinblauem Grund. In geometrischer Symbolik hat der Künstler Sigmund Dobritzky die Vorstellung vom Universum und der Allgegenwart Gottes verbildlicht. Ein Fünfeck aus weißen Linien als Zeichen für die Natur, den Mikrokosmos, und eine ebenso in weiß gezeichnete Spirale als Symbol für den Makrokosmos, die Unendlichkeit. Sie sind ineinander verwoben. Gott steht am Anfang, er hat alles geschaffen, ist unendlich und ewig, so die Aussage des Bildes.
Man hat es immer so gedeutet, aus der Unendlichkeit des Himmels kommt durch die sieben Bogen, das sind die Sakramente, auf den Altar mit dem Kreuz, die Gnade Gottes durch den Sohn in die Kirche hinein.
Unterschiedlich hohe Bögen rechts und links des Hauptschiffs stehen dafür, dass die Menschen mit den verschiedenen Höhen und Tiefen des Lebens in die Kirche kommen, sich vor den unendlichen Gott stellen und gestärkt die Kirche wieder verlassen. Diese insgesamt 2x7 Bögen ruhen auf den 14 Stationen des Kreuzwegs, der vom selben Künstler geschaffen wurde und aus lebensgroßen, farbig glasierten Tonreliefplatten besteht. Die Dramatik des Kreuzwegs wird durch die Farbwahl unterstützt. Beginnend mit Pastellfarben werden die Farben mit jeder Station intensiver und dunkler, bis sie schließlich ins Weiß der Auferstehung münden.
Eine Auferstehungskirche ist sie oder auch Eifelkathedrale genannt, die Pfarrkirche von St. Vit im ostbelgischen St. Vitus im ostbelgischen St. Vit. Matthias Friebe hat sich von Dächern Jan Polen seine Kirche erklären lassen. Die Auferstehung steht auch für das Aufstehen nach der Zerstörung durch den Zweiten Weltkrieg. Domradio Reisen. Wir sind in dieser Sendung in Kirchenräumen unterwegs. Die Menschen haben sich immer schon heilige Orte geschaffen, Tempel errichtet, Kirchen gebaut und dies in einer großen Vielfalt an Stilen. Und trotz dieser Vielfalt, man erkennt eine Kirche sofort. Man betritt sie durch eine Pforte und kommt in einen ganz besonderen Raum. Was passiert da eigentlich? Was macht den Kirchenraum zu diesem besonderen Raum? Darüber reden möchte ich jetzt mit Professor Jörg Splett. Er ist Religionsphilosoph und Anthropologe und er lehrt unter anderem an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt und in München an der Hochschule für Philosophie. Ich grüße Sie, Herr Professor Splett. Warum schaffen sich denn die Menschen von Urzeiten her eigentlich solche Räume, solche heiligen Orte?
Mir scheint als erstes, dass eigentlich die Menschen das, glaube ich, nicht schaffen als erstes, sondern dass ihnen dort was passiert. Sie haben irgendeine Erfahrung mit etwas anderem, ich würde sagen mit dem Heiligen oder dem Göttlichen. Denken Sie an die Geschichte von dem Jakob, der da schläft auf der Flucht vor seinem Bruder und dann erlebt er diese Geschichte mit der Himmelsleiter, wo die Engel auf und niedersteigen und am nächsten Tag sagt er, ich war hier am Morgen, wie er aufwacht, ich war ja an einem heiligen Ort und habe das gar nicht gewusst und legt zwei Steine aufeinander und gießt Öl drauf. Also ich glaube, dass die ursprüngliche Situation solche Erfahrungen sind, die den Menschen so treffen, dass er dort wieder zurückkehren möchte. Und zuerst baut man vielleicht tatsächlich kein Haus, weil so weit ist man da noch nicht, aber man legt wenigstens ein paar Steine aufeinander und dann wächst das weiter aus.
Und das ist ja auch ein Grundbedürfnis, eine Sehnsucht, die über alle Religionszugehörigkeit hinaus und auch über alle Kontinente hinaus gleich ist, ne?
Das glaube ich, also das ist überall da. Man könnte ja auch von der anderen Seite ausgehen, dass man sagt, die Leute wohnen ja erstmal für sich selber, zum Beispiel in Zelten. Aber auch da gilt ja, dass dann die Zeltstange so etwas ist, die zugleich zum Himmel weist und die so die Vertikale, die Senkrechte in das horizontale Leben hineinbringt. So dass man dann irgendwann sagt, sowas, was hier jetzt für den Einzelnen da ist, wollen wir auch nochmal für die Gemeinschaft haben. Also ich glaube, es kommen beide Dinge zusammen. Also erstmal solche Erfahrungen, da ist was passiert. Denken Sie so Kirchen wie Maria Schnee. Irgendwas war da Besonderes und jemand sagt, da bauen wir jetzt was.
Manche Leute, die eine Kirche betreten, die sagen ja auch, das ist hier ein richtiger Kraftort, die spüren da etwas. Es ist auf jeden Fall immer etwas Besonderes, wenn man einen Kirchenraum betritt. Was macht das Besondere aus eines solchen Ortes?
Eben von außen würde man sagen, gibt es hier bestimmte, also architektonische Mittel, die da sind. Sicher ist so etwas da, wie wir schon angesprochen haben, also erstmal eine senkrechte und eine waagerechte. Dann ist es so, der Raum und das Gewölbe, das Daheimsein. Ich denke zum Beispiel, die alten Griechen, die haben ja schon davon geredet, die Stoiker, dass man in der Welt Eukeiosis sagen, die das eingewohnt sein soll. Das ganze Welt ist so etwas wie nochmal ein Haus und ein Gehäuse, in dem der Mensch mit drinnen ist. Der Kosmos war ja früher gedacht als etwas Geschlossenes und von Gott Umgebenes. überall ist Gott und in der Mitte ist dann der Mensch und ist so gewissermaßen wie so bei den Bildern, wenn das Jesuskind die Weltkugel in der Hand hält.
Wir nennen im christlichen Glauben ja unsere Kirchen auch immer so fast ein bisschen lapidar Gotteshäuser. Aber was heißt das eigentlich ganz konkret für diesen Raum?
Ich habe an so etwas gedacht schon bei meiner ersten Antwort. Ich sage, tatsächlich geht es, glaube ich, nicht von den Menschen aus, sondern es geht aus von der Gottheit. Also von irgendeinem Erfahren, genau wie in fast allen Religionen die Opfer, die dorthin gehören, in der Regel von der Gottheit gestiftet sind. Die Gottheiten machen den Vorschlag, was hier geschehen soll und schenken das dem Menschen, damit er das machen kann. Und so sind also in diesen Orten, in diesen Häusern, die einerseits erinnern an solche religiösen Erfahrungen, sind dann eben auch so, dass man dort sagt, man kann dort diese Erfahrung wieder machen, man begegnet hier tatsächlich dem Göttlichen. Also in den katholischen Kirchen ist das ja sehr ausgeprägt, dort gibt es den Tabernakel und dort ist nach dem katholischen Glauben ja Jesus Christus unter den eucharistischen Gestalten gegenwärtig, also im Brot, und das nannten auch die Leute früher so, tun sie auch heute wahrscheinlich noch, dass man dort eine Besuchung macht, eine Visitatio.
Gibt es eigentlich so etwas wie eine Bauvorschrift bei aller Vielfalt der Stile? Sie haben es ja im Grunde schon ein bisschen angesprochen, ja. Aber es gibt da so eine Zentrierung hin im Raum, die man auch spürt, selbst wenn man nicht direkt an den Tabernakel denkt oder vor ihm steht.
Eben, es muss tatsächlich nicht der Tabernakel sein. Man sagt, dass das sowieso eine etwas spätere Entwicklung erst ist, so wo dann auch das Fronleichnamsfest begründet wird und so. Früher war es ein Ort, also erstmal bei den Juden ist es einfach im alten Tempel Opfer, war ja der Punkt. Dann verschwand der Tempel und dann blieben die Synagogen, das war ein Versammlungsraum. Aber auch den Versammlungsraum war es ja so, dass dort so bis heute auch in den Synagogen es diesen ausgezeichneten Raum gibt, wo die Torahrollen stehen, die ja heilig sind und nicht berührt werden dürfen. Also man hat, die Menschen versammeln sich nicht einfach bloß für sich, sondern sie sagen, wir versammeln uns dort, weil dann, wenn wir da versammelt sind, eben auch Gott unter uns ist. Und das gibt dann auch die Vorschriften für die Bauten. Die können dann ja sehr offen sein, nicht? Wenn man denkt, wie sehen Kirchen aus in der Romanik, wie sehen Sachen aus in der Gotik und dann 14 Heiligen oder so etwas nochmal wieder ganz anders. Aber das ist es, die Gegenwart des Göttlichen unter den Menschen, die sich dahin versammeln.
Die Versammlung ist dann das eine, die Feier der Liturgie, das ganz bewusste Feiern und auch das ganze bewusste Versuchen, Gott zu begegnen. Aber wie ist das mit demjenigen, da kommen wir jetzt nochmal drauf zurück, der einfach im Urlaub als Besucher einer Stadt durch so ein Kirchenportal geht und sich dann von irgendetwas schon umfangen fühlt, von berührt fühlt? Ist das dann, sagen Sie mal als Theologe, ist das dann schon eine Gottesberührung?
Für den, der glaubt, ist eigentlich alles eine Gottesberührung. Ich bin ja an den beiden Hochschulen der Jesuiten dort und Ignatius hatte als der Gründer des Jesuitenordens hatte die Formel oder die Parole Gott in allen Dingen finden. Also weil alles aus seiner Hand kommt, kann man ihm in allem begegnen, wenn man dafür aufgeschlossen ist. Und in besonderer Weise natürlich nochmal nicht bloß isoliert für sich alleine, sondern in der Gemeinschaft, und die Gemeinschaft trifft sich in diesen Häusern.
Kann ich es auch ganz bewusst tun, dass es im Grunde für mich auch ein Akt ist, ja, dass ich sage, ich will mal wirklich mich in eine Kirchenbank setzen, ich will mal ganz in mich gehen, gerade jetzt in der Fastenzeit, ja. Und dann trotzdem passiert ja da etwas, dass es so, ja, da draußen etwas mit mir passiert.
Das möchte ich auch wirklich also empfehlen, das zu tun. Man könnte so sagen, die französischen Phänomenologen sprechen davon, dass wir unseren Leib bewohnen, und dann sagen die, wir bewohnen nicht nur unseren Leib, wir bewohnen unsere Kleidung, wir bewohnen unsere Wohnung und wir bewohnen auch Plätze, Städte und solche öffentlichen Gebäude wie die Kirche. Es gibt ja tatsächlich Touristen, ich habe das auch schon so mal beobachtet, die da keinen Sinn dafür haben, die da einfach nur gucken oder das rein als Museum betrachten. Aber immer wieder gilt das, wie Sie es so schön ausgedrückt haben, dass die Menschen tatsächlich dort zu sich kommen und merken, dass etwas auf sie einwirkt. Ob man da sagen soll, es bleibt so das Fortwirken der Feiern, wie immer man sich das ausdrücken will, gut, manchmal ist ja sogar noch der Weihrauch zu riechen oder dergleichen, dann kann man sagen, weil die Kirche gebaut ist schon dann, unsere Kirchen dann für diese Liturgie, drückt der Stil auch schon eine Sakralität aus, die Spitzbogen, die bunten Fenster und dergleichen. Wenn ich denke an so eine Kirche wie Chartres, wo das Licht so von herunterperlt geradezu an den Säulen, mit den Fenstern, das unterstützt es nochmal. Aber das müsste es nicht sein. Es gibt ja Leute, die haben gesagt, ja, man braucht eigentlich nur ein bisschen Orgelspiel, dann glaubt man schon an Gott. Ganz so ist es nicht. Aber dass alle diese Dinge unterstützen und die Räume selber, das meine ich schon.
Nochmal eine ganz kurze Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort zum Schluss. Betreten Sie lieber eine alte romanische Kirche oder eine Kirche des 20. Jahrhunderts?
Ich muss gestehen, dass mir am liebsten die gotischen Kirchen sind. Mhm. Meine Lieblingskirche ist Chartres.
Und warum? Nochmal mit einem Satz.
Ja, weil es ist so unglaublich, diese Senkrechte, dieses Hinaufstürzen, das dort da ist, und zugleich das, die menschlichen Maße, das Eingebettetsein. Also ich finde zum Beispiel die Peterskirche, das ist eher eine Stadt als eine Kirche. Schon der Kölner Dom ist schon ziemlich riesig, sodass man sich sagt, besteht das nicht schon aus mehreren Kirchen? Mhm. Aber eine Chartres ist menschlich zu überschauen und zugleich wird man doch hinaufgerissen.
Sagt Professor Jörg Splett, er ist Religionsphilosoph und Anthropologe. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was die Faszination von Kirchenräumen ausmacht. Herzlichen Dank dafür.
Ich danke Ihnen.
In Domradio Reisen waren wir hier fast 2 Stunden auf den Spuren sakraler Räume unterwegs und haben gefragt, was macht die Faszination von Kirchen aus? Und jetzt besuchen wir nochmal eine ganz kleine Kirche, eine klassische Dorfkirche, eine kleine beschauliche Kirche in der Niederlausitz. In Duben steht sie und sie hat eine ganz besondere Aufgabe. Sie ist eine Autobahnkirche. Etwa 80 Kilometer von der Hauptstadt Berlin ist sie entfernt, nahe an der Autobahn 31. Hier können Reisende zwischen grasenden Rindern und Schafen einmal etwas Ruhe tanken. Es ist eine evangelische Kirche, eine ganz hübsche Fachwerkkirche und sie ist ganztags für Besucher geöffnet. Gepflegt und gehegt wird sie das ganze Jahr über von Margitta Müller.
Die Kirche ist wie mein zweites Zuhause geworden. Wir gehen da täglich und man kann beten und wenn man Kraft braucht oder was, also bedeutet sie mir schon viel. Und vor allen Dingen, wenn man sieht, was aus ihr geworden ist.
Denn um die kleine Dubener Dorfkirche war es lange Zeit nicht gut bestellt. Es wurde sogar darüber spekuliert, das historische Gotteshaus abzureißen. Dabei erzählt die kleine Kirche mit ihrer Fachwerkarchitektur aus dem 17. Jahrhundert eine spannende Geschichte. So wurde sie wohl einige Male umgebaut und ursprüngliche Elemente des Altarraums ausgetauscht, weiß der zuständige Pfarrer Hans-Joachim Walzer. Zu erkennen ist das am sogenannten Kanzelaltar.
Es passt manches nicht, der Kanzelkorb hängt zu tief über der Predella, sodass also unten das Abendmahlsbild nicht so sehr deutlich zu sehen ist. Aber die Säulen zum Beispiel und so und einige Zierelemente am Kanzelkorb, die sind ausgehende Renaissancezeit, ganz deutlich die Elemente dort zu sehen. Und die Kanzeltreppe mit dieser hübschen barocken Schablonenmalerei und der Jahreszahl 1684, die also als Entstehungszeit der Kirche hier zu deuten ist.
Neben diesen Altarelementen, die eindeutig auf die Renaissance zurückgehen, ist die Dubener Kirche ein beschaulicher, aber schlichter Andachtsort, der durch seine für die Lausitz typische Fachwerkfassade besticht. Doch das war nicht immer so, erinnert sich die Dubenerin Margitta Müller. Lange Zeit waren Wände, Giebel und Fassaden der Kirche mit weißer Farbe komplett verputzt und mussten in den 1980er Jahren renoviert werden.
Und als wir dann angefangen haben, da zu kratzen und zu machen, dann haben wir erst gemerkt, wie schlecht das Holz alles ist und dass das zu DDR-Zeiten nichts wurde. Also da haben wir das aufgegeben, einfach aufgegeben, aber gleich nach der Wende, dann haben wir es wieder begonnen. Und das war eigentlich eine günstige Zeit, heute wäre es sicher noch viel schwerer. Wir haben damals doch einige Mittel zusammenbekommen.
Trotzdem mussten die kleine Dorfkirche und ihre Gemeindemitglieder gegen so manche Widrigkeit kämpfen. Es gab Ärger mit einer Baufirma und auch die Naturgewalten nagten an dem angeschlagenen Rohbau, erinnert sich Margitta Müller.
Ich sage immer, der liebe Gott wollte auch, dass diese Kirche wieder schön wird, denn es waren so viele Stürme damals, gerade diese Zeit im Winter. Und sie stand immer mit ihrer großen Plane und so, nur wie so ein Gerüppe. Und sie ist stehen geblieben und jetzt dieses schöne Fachwerk, also mir gefällt das. Ich bin aus der Oberlausitz und da ist ja Fachwerk eigentlich zu Hause.
Und noch ein kleines Geheimnis förderte die Komplettrenovierung der Dubener Dorfkirche zutage. Und zwar am Kirchturm, der mit Brettern zugenagelt war.
Da wurde dann im Fachwerk sozusagen ein Davidstern entdeckt, der schon etwas Besonderes darstellt, denke ich. Ich habe das in keiner anderen Fachwerkkirche so hier in der Umgebung bemerken können.
Noch immer ist der Davidstern an der Westseite der Kirche sichtbar und viel wurde über seine Entdeckung spekuliert. Inzwischen ist man sich sicher, dass das jüdische Symbol während der Nazi-Herrschaft verdeckt werden sollte, um sich Ärger zu ersparen. Und so birgt die kleine schlichte Dubener Kirche so manches Geheimnis, das sich dem Besucher erst offenbart, wenn er etwas Zeit mitbringt.
Die Autobahnkirche in Duben, Stefanie Gebert, hat sich Zeit genommen und war fürs Domradio dort. Wenn Sie Zeit haben, jeden zweiten Sonntag wird dort auch ein Gottesdienst gefeiert, die Messe in der Dubener Kirche. Und sie ist auch ein Beispiel dafür, dass alte Kirchen nach dem Ende der DDR liebevoll restauriert wurden.
Domradio, Reisewetter.
So ein bisschen schade ist es schon, dieses Schmuddelwetter. Da können wir heute ihn nicht sehen, den Asteroiden 2012 und irgendwas. Der soll heute Nacht ja am Sternenhimmel bei uns vorbeifliegen, knapp an der Erde vorbei. Aber immerhin so ein bisschen Hoffnung haben wir, dass es milder wird an diesem Wochenende, Simone Bredel.
Ja, das wird es, das kann ich bestätigen. Am Wochenende setzt das Tauwetter ein und dann wissen wir auch endlich mal wieder, wie sich Plusgrade anfühlen. Das heißt, am Samstag wird es noch mal ein bisschen milder als heute. Der Schnee, der jetzt so auf dem Boden noch liegt, der verschwindet dann so langsam bei Temperaturen zwischen 2 Grad an der Oder und rund 5 Grad am Rhein. Im Westen und Süden gibt es ein leichtes Nieselregen-Peeling und oberhalb von 300 bis 500 Metern, da rieselt dann noch mal ein paar Schneeflocken vom Himmel. Die dominierende Farbe des Tages bleibt aber auch am Samstag leider grau. Und auch am Sonntag bleibt es stark bewölkt oder neblig trüb. Nur vereinzelt kann man mal so im Westen und Südwesten ab und zu den blauen Himmel entdecken.
Nieselregen-Peeling, das hört sich so richtig schön nach Wellness an. Wie steht es denn um Sonnenstrahlen-Peeling? Also wo muss ich hin, wenn ich die Sonne wirklich finden will und auch Wärme?
Ja, das kommt drauf an, wie viel Sonne und wie viel Wärme du finden möchtest. Also wenn es nur ein bisschen Sonne und ein bisschen Wärme sein darf, dann kannst du sogar in Europa bleiben. Denn in Italien scheint die Sonne zum Beispiel immer wieder und es wird bis zu 13 Grad warm, also warm in Anführungszeichen. Ähnliches Wetter gibt es auch in Spanien und sogar im Westen von Frankreich lässt sich die Sonne am Wochenende immer mal regelmäßig blicken, bei immerhin bis zu 8 Grad.
Bei den Streiks an den Flughafen, da will ja wirklich keiner so richtig wegfliegen, vielleicht in den Süden, aber und deswegen umso wichtiger die Frage, wie geht's bei uns nächste Woche weiter?
Ja, also es bleibt erst einmal milder. Anfang der kommenden Woche bei Werten so zwischen 1 bis 7 Grad plus. Trotzdem wird es aber noch nicht so wirklich frühlingshaft. Deutschland liegt in den kommenden Tagen so zwischen einem russischen Hoch und der milden Luft, die da aus Frankreich zu uns strömt. Das russische Hoch, das hat nur wenig Kaltluft und die milde Luft, die weckt nur wenig Frühlingsgefühle. Das ist irgendwie so eine ganz blöde Mischung. Die Sonne hat es ziemlich schwer und kann sich kaum durchsetzen, weil die Wolken und Hochnebel doch sich sehr hartnäckig halten. Insgesamt wird es aber weniger Regen geben. Immerhin, das kann ich berichten.
Also da bleibt uns eigentlich nur eins, wir nehmen uns für nächste Woche einfach schön viel Arbeit vor, damit die rumgeht und hoffen auf ein paar Sonnen. Schönes Buch. Danke Simone Bredel und das war auch dann Domradio Reisen an diesem Freitag. Mein Name ist Stefan Quielitz. Die ganze Sendung können Sie noch einmal unter domradio.de auch dann nachhören. Und kommende Woche reisen wir hier in Domradio Reisen nach Ungarn.